herzlich willkommen zur ersten Episode der zweiten Staffel des Podcasts Zukunftsforum Weiterbildung. In dieser zweiten Staffel geht es um das Thema Ethik und Moral und welche Rolle sie im Bildungsprozess spielen. Mein Name ist Michael Stein. Schön, dass Sie dabei sind. Vielleicht haben Sie ja schon die eine oder andere Folge der ersten Staffel gehört. Dann wissen Sie, dass dieser Podcast die mehrteilige Veranstaltungsreihe Zukunftsforum Weiterbildung begleitet. Corona-bedingt finden die Veranstaltungen online statt, was aber der Qualität keinen Abbruch tut. Wir haben schon sehr spannende Impulsvorträge gehört und außerdem berichten Expertinnen und Experten direkt aus der Weiterbildungspraxis. Und natürlich haben die Teilnehmenden dann auch jedes Mal ausführlich Gelegenheit, mit den Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen. Die kommenden drei Folgen des Podcasts beschäftigen sich mit dem zweiten Panel, das am 22. November stattgefunden hat. Es gibt aber noch zwei weitere Online-Veranstaltungen und wenn Sie jetzt vielleicht oder nach dem Hören des Podcasts sagen, das würde mich auch interessieren, dann können Sie dabei sein. Am Schluss dieser Folge sage ich Ihnen, wo und wie Sie weitere Informationen bekommen. So, ich glaube, dann kann es jetzt richtig losgehen mit dieser ersten Folge. Und da habe ich gleich ein absolutes Highlight für Sie mit dabei. Bei der zweiten Runde des Zukunftsforums war Professor Dr. Markus Gabriel. Er ist wohl einer der bekanntesten Philosophen in Deutschland. Er hat unzählige Bücher geschrieben und er hat unter anderem an der Uni Bonn den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie, Philosophie der Neuzeit und Gegenwart. Ethik und Moral ist ja unser Thema und wenn man sich fragt, wo es da Berührungspunkte mit Weiterbildung gibt, dann ist man schnell bei digitalen Systemen, die im täglichen Leben von uns allen und eben auch im Bereich der Weiterbildung eine immer größere Rolle spielen. Suchmaschinen, soziale Netzwerke, Lernsysteme, in all diesen digitalen Plattformen steckt mehr oder weniger viel künstliche Intelligenz. Aber was bedeutet das ganz genau? Was versteht man darunter und vor allem, welche ethischen und moralischen Probleme und Fragestellungen ergeben sich daraus? Über diesen Themenkomplex hat Markus Gabriel in seinem Impulsvortrag gesprochen. Ganz am Anfang machte er zunächst einmal seine derzeitige Position dazu klar. Was versteht man nach aktuellem Stand der Wissenschaft unter Ethik und Moral?
Also unter Ethik verstehe ich die Teildisziplin der Philosophie, bei der es sich um eine Wissenschaft handelt, also sowohl bei der Philosophie als auch bei ihrer Teildisziplin Ethik, deren Gegenstand die Frage ist, ob es moralische Tatsachen gibt und welche moralischen Tatsachen bestehen. Unter einer moralischen Tatsache verstehe ich etwas, was wir tun bzw. unterlassen sollen, oder ich mache es genauer. Eine moralische Tatsache ist eine wahre Antwort auf die Frage, was wir tun bzw. unterlassen sollen, lediglich insofern wir Menschen sind. Das heißt, in der Ethik geht es letztlich darum, was wir uns als Menschen einander schulden, um eine berühmte Formulierung des Ethikers Thomas Scanlon aufzurufen, what we owe to each other, und was wir indirekt, weil wir dazu fähig sind, uns zu fragen, was wir Menschen einander schulden, auch anderen nichtmenschlichen Lebewesen sowie der nicht belebten Umwelt als dem geteilten Habitat von Mensch, Tier und darauf komme ich ja gleich, Maschine schulden. Ja, also noch einmal, Ethik ist die Teildisziplin der Philosophie als Wissenschaft, die sich mit der Reichweite und Struktur moralischer Tatsachen auseinandersetzt und moralische Tatsachen sind wahre Antworten auf die Frage, was wir tun bzw. unterlassen sollen, lediglich sofern wir Menschen sind. Daran sehen Sie an dieser Formulierung, dass die Ethik in ihrem Wesen eine universalistische, wenn Sie so wollen, kosmopolitische Reichweite hat. Was Menschen einander schulden, schulden sie einander unabhängig von Kultur, Hintergrund, Rasse, Geschlecht und sonstigen Merkmalen der sozialen, physischen, biologischen oder gar nationalen Identität.
Wir als Menschen teilen uns also unseren Lebensraum mit Tieren und Maschinen. Und hier sind dabei vor allem Computer und Computersysteme gemeint, denn wir wollen uns ja mit Ethik und Moral von künstlicher Intelligenz beschäftigen. Wie lässt sich dieser Begriff, der ja heute viel bemüht wird, definieren? Markus Gabriel unterscheidet da zwei Bereiche.
Künstliche Intelligenz ist zunächst einmal der Name für einen Forschungszweig der Informatik. Und dieser Forschungszweig der Informatik, der ganz verschiedene wiederum Teilbereiche hat und hochdynamisch ist, Dazu gehört das auch vielen bekannte maschinelle Lernen etwa und ganz viele andere hochspezialisierte technische Bereiche, die beeindruckend voranschreiten, dank der Fortschritte in der Computerhardware. Die Chips werden immer kleiner, die Computer immer schneller und so weiter. Und andererseits eben aufgrund des allgemeinen, hochdynamischen, rasanten wissenschaftlichen Fortschritts. Das ist also eine Teildisziplin der Informatik.
Die künstliche Intelligenzforschung, in der Informatikerinnen und Informatiker arbeiten, hat ihre eigene Ethik, man könnte sagen gewissermaßen eine Berufsethik. Also welche Daten sollte man verwenden, mit welchen Forschungsthemen sollen sich die Informatiker rund um die künstliche Intelligenz überhaupt beschäftigen? Neben diesem Forschungsbereich gibt es aber noch ein zweites Feld, für das man den Begriff künstliche Intelligenz benutzt, und das sind die Systeme, die künstliche Intelligenz verwenden. Naja, und genau das ist der Bereich, der uns als Nicht-Informatiker und auch Sie in der Weiterbildung natürlich besonders interessiert. Und oft ist uns ja gar nicht bewusst, dass wir es mit einem System zu tun haben, in dem künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. Soziale Netzwerke, Suchmaschinen, das sind nur zwei Beispiele dafür. Fragen wir also zunächst mal danach, was Intelligenz überhaupt ist.
Unter Intelligenz verstehe ich im Allgemeinen die Fähigkeit, üblicherweise eines Lebewesens, ein gegebenes Problem in einem endlichen Zeitraum zu lösen. Je schneller ein System das gegebene Problem löst im Vergleich zu einem anderen System, desto intelligenter ist es. Intelligenz in diesem Sinne, das Wort Intelligenz hat natürlich viele andere relevante Bedeutungen, aber meine These ist, dass Intelligenz in diesem Sinne der Gegenstand der künstlichen Intelligenzforschung ist und dass KI-Systeme in diesem Sinne einen Beitrag zum Intelligenzthema leisten, nicht aber in vielen anderen Hinsichten. Das ist auch keine Schwäche oder Stärke, sondern erst einmal eine Tatsache, für die es gewisse wissenschaftliche Gründe gibt. Also Intelligenz ist die Fähigkeit zur Problemlösung, die sich messen lässt und damit quantitativ ausdrücken, algorithmisch abbilden und was man dann eben alles, wie gesagt, mit beeindruckender wissenschaftlich-technologischer Leistung auch auf die Märkte bringt.
Intelligenz ist also die Fähigkeit, Probleme lösen zu können. Und wann sagt man, dass eine Intelligenz künstlich ist, also KI? KI, die internationale Wissenschaft nennt den Bereich AI, also Artificial Intelligence.
Künstlich ist eine Intelligenz insbesondere dann, wenn sie eben nicht natürlich ist. Also artificial heißt von Menschen hergestellt. Künstliche Intelligenz wächst nicht an Bäumen und künstliche Intelligenz produziert sich auch bisher nur selbst unter Rahmenbedingungen, die Menschen zur Verfügung stellen. Das heißt zum Beispiel Elektrizität und Chips und so weiter. Das heißt, die künstlichen Systeme sind insofern keine natürlichen Systeme, als sie nicht wie Bäume wachsen oder an Bäumen wachsen oder durch übliche Akte sexueller Reproduktion als Lebewesen entstehen. Das heißt, künstliche Systeme, künstliche Intelligenzen als Systeme sind wesentlich nicht lebendig. Das ist heute ihre Definition. Das könnte sich in Zukunft ändern, wenn wir etwa neuronale Systeme züchten, sogenannte zerebrale Organoide. Das ist prinzipiell denkbar. Und auf diesen eine Software laufen lassen. Das wäre eine völlig andere Ausgangslage. Um die geht es aber, und ich möchte sagen, zum Glück derzeit nicht. Das heißt, diese Systeme der sogenannten künstlichen Intelligenz sind nicht lebendig.
Künstliche Intelligenz ist nach derzeitigem Stand der Forschung und Technik nicht lebendig. Aber spielt das tatsächlich eine Rolle? Kommen wir noch einmal zurück zur Definition von Intelligenz, die Markus Gabriel schon genannt hat. Er definiert Intelligenz als
die Fähigkeit, üblicherweise eines Lebewesens, in einem endlichen Zeitraum ein gegebenes Problem zu lösen. Also etwa meine Fähigkeit, morgens möglichst schnell an Koffein zu kommen, indem ich möglichst schnell mir Kaffee mache und meinen Alltag optimiere. Das wäre ein Einsatz von Intelligenz in diesem Sinne von Intelligenz. Der Fields-Medaillengewinner Peter Scholze, ein berühmter Mathematiker an meiner Universität, ist in mathematischen Fragen intelligenter als ich, weil er jede mathematische Frage, die ich ihm stelle, schneller lösen wird als ich. Es sei denn natürlich, ich bin intelligent genug und rufe einen vielleicht noch intelligenteren Mathematiker an, dann löse ich das Problem auch noch schneller. Woran Sie sehen, und das war jetzt eben nicht nur ein Witz, dass der Gebrauch von Instrumenten, also in dem Fall etwa einfach den Telefonjoker oder eine kluge Software, die noch schneller mathematische oder gewisse mathematische Probleme löst als ein gegebener Fields-Medaillenpreisträger, der Einsatz von Instrumenten ja, macht diejenigen, die Instrumente einsetzen, in dieser Definition zufolge intelligenter, als sie ohne den Gebrauch dieser Instrumente wären, weil sie ja durch Erweiterung ihrer eigenen Systeme dasselbe Problem schneller lösen. Es ist also der angegebenen Definition zufolge intelligenter, sich mittels Google Maps zu einem bestimmten Zielort zu bewegen, als dadurch, dass man sich auf der Straße durchfragt.
Wenn man an Science-Fiction-Filme denkt, in denen KI-Systeme einen eigenen Willen entwickeln und die Weltherrschaft anstreben, dann könnte so manchen von uns eine gewisse Angst vor solchen Systemen beschleichen. Nach dem Motto, irgendwann werden wir sie nicht mehr kontrollieren können, weil sie Dinge tun, die wir nicht mehr verstehen. So etwas bezeichnet man als starke KI. Solche Systeme gibt es aber bisher allenfalls im Experiment. Wir haben es bisher immer mit schwacher KI zu tun, denn es gibt ein entscheidendes Detail.
Der Grad der autonomen Intelligenz von KI-Systemen ist exakt null, egal wie schnell die sind. Das ist kein Vorwurf und als solches auch keine Kritik, sondern eine ontologische These, das heißt eine These über die Seinsart unserer Instrumente. Ja, also nicht lebendige Instrumente verfügen schlichtweg nicht über dasjenige, was wir Intelligenz nennen, aber sie sind Instrumente, und zwar sehr beeindruckende Instrumente, die zum Einsatz kommen im Rahmen des menschlichen Werkzeuggebrauchs. Und jetzt wird es anhand dieser KI-Systeme besonders interessant, weil die eben tatsächlich tiefe ethische Probleme aufwerfen. Denn wir setzen Systeme ein als Denkprothesen, als Modelle unseres eigenen Denkens und lassen uns dadurch in unserem eigenen Denken leiten. Und indem wir uns in unserem eigenen Denken leiten lassen durch KI-Systeme, die bestimmte Fehler nicht machen können, die wir als Menschen machen, deswegen sind die insbesondere besser in Strategiespielen zum Beispiel, aber auch in gewissen Formen der Mustererkennung sind die uns längst unbestimmt weit überlegen. Und zwar genau deswegen, weil sie eben nicht so sind wie wir, also weil sie eben nicht im Vollsinne intelligent sind, aber zum Einsatz kommen in einem intelligenten Kontext.
Es gibt einen Bereich, in dem wohl die meisten von uns schon mit künstlicher Intelligenz in Berührung gekommen sind, das Internet. Und da muss man auch gar nicht lange suchen. Die Rede ist von sozialen Netzwerken. Und nur wenigen Menschen ist klar, dass auch eine Suchmaschine wie Google im Grunde ein soziales Netzwerk ist.
Ja, wir haben wenig Intuition dafür, dass wir bei Google genauso in unserem Verhalten, ja, verändert werden, in unserem Denken und so weiter durch Einsatz bestimmter Instrumente wie bei Facebook oder Twitter, weil Google uns entgegentritt als eine neutrale Plattform der Beantwortung von Fragen. Ja, aber jede von uns weiß natürlich auch, dass es Page-Ranking gibt und so weiter und dass es auch sehr umstritten ist und im Einzelnen auch gewisse Positionen erkauft werden können und so weiter, dass also Google auch wesentlich ein Erfolgsmodell hat, das A, auf längst künstliche Intelligenz einsetzt und B, das Ziel verfolgt, unser Verhalten zu verändern, indem unsere Denkformate selber zum Gegenstand dieser Produkte werden. Ja, das hat sehr ausführlich Shoshana Zuboff, eine Wirtschaftswissenschaftlerin an der Harvard Business School, in einem viel diskutierten Buch über den Überwachungskapitalismus ausbuchstabiert.
Das Buch, das Markus Gabriel hier anspricht, heißt übrigens Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Es ist auch auf Deutsch erschienen und eine Lektüre lohnt sich auf jeden Fall. Und es gibt auch sogar eine gekürzte Hörbuchversion für alle, die gute Inhalte gerne hören. Und wenn man sich klar macht, mit welchen Instrumenten der künstlichen Intelligenz wir tagtäglich umgehen, dann wird deutlich, dass ethische Überlegungen dazu eine immer größere Rolle spielen.
Gerade dadurch, dass unsere Denkformate selber, und zwar unsere Intelligenz, angezapft, beobachtet und teilweise verändert werden können durch diese Systeme, durch den Einsatz solcher Instrumente, Denkinstrumente. Und damit hat die Ethik der KI tatsächlich heute ein ganz anderes Niveau erreicht, weil die KI-Systeme, die zum Einsatz kommen, ja unvorstellbar viel besser sind als Instrumente, als alle vorhergegangenen Generationen und außerdem eben unser Menschenbild selbst betreffen, weil wir auch etwa über uns selbst gelernt haben, dass gewisse kognitive Fähigkeiten wie Schachspielen oder Go-Spielen im Menschen oder Telefonnummern herausfinden und Telefonbücher erstellen oder Muster in großen Datensätzen erkennen, dass wir in diesen Fähigkeiten strukturell von unseren Instrumenten längst übertroffen werden. Und das wirkt natürlich zurück auf die menschliche Lebensform und stellt große sozioökonomische Herausforderungen dar, wie etwa die Diskussion, ob wir ein Leben führen wollten mit bedingungslosem Grundeinkommen und perfekter digitalisierter Infrastruktur, die uns zumindest unsere kognitiven Tätigkeiten oder bestimmte kognitive Tätigkeiten weitgehend abnimmt.
Welche sind aber nun ganz konkret die Fragen und ethischen Probleme, die sich durch den Kontakt und die Nutzung von Systemen der künstlichen Intelligenz heute ergeben?
Etwa die Probleme, die wir alle politisch kennen aus dem Umfeld der sozialen Netzwerke, oder etwa in diesem Moment käme künstliche Intelligenz nicht zum Einsatz in sehr vielen sozialen Netzwerken, aber eben auch in versteckten sozialen Netzwerken wie Google oder Wikipedia, und anderen Formaten, die, wie wir wissen, aus empirischen Studien teilweise Fake News begünstigen, müssten wir uns vermutlich gerade gar nicht digital treffen, sondern könnten uns in physischer Präsenz treffen, weil das Ausmaß der Impfskepsis, das etwa Deutschland derzeit heimsucht, gar nicht den Pegel hätte, den es gerade hätte. Sie sehen also, die Situation, in der wir gerade sind, ist so, wie sie ist, unter anderem, weil KI-Systeme zum Einsatz kommen, die bestimmte Arten von Nachrichten, von Bildern, von Zweifeln, von Vorstellungen, aber eben auch von Gefühlen und Emotionen verstärken und andere ausschließen. Das heißt, der Raum unserer digitalisierten Lebenswelt wird auch gestaltet von KI-Systemen, die eben auch einen Beitrag dazu leisten, wenn auch nicht den allergrößten, aber es reicht ja, wenn 3 oder 4 oder 5%, ich gebe jetzt eine völlig uninformierte Schätzung ab, wenn aber jedenfalls ein bestimmter Prozentsatz von Menschen, die zum derzeitigen Zeitpunkt immer noch nicht bereit sind, sich durch eine Impfung und andere zu schützen, dass ein bestimmter Prozentsatz dieser Menschen strukturell, nicht absichtlich, strukturell durch bestimmte KI-Systeme manipuliert ist und sich deswegen im Griff befindet von künstlich erzeugten Illusionen.
Kommen wir noch einmal zurück auf die Unterscheidung von starker und schwacher KI. Was ist, darüber gibt es innerhalb von Informatik und Philosophie nach wie vor unterschiedliche Meinungen. Wenn man als starke KI eine bezeichnet, die selber denken und Entscheidungen treffen kann, und als schwache KI vor allem Instrumente, die wir, wie Professor Gabriel das ausgedrückt hat, in einem intelligenten Kontext einsetzen, bedeutet das, dass wir uns entspannt zurücklehnen können und die KI-Systeme einfach nutzen können und sollten, weil ja von ihnen als schwacher KI keine konkrete Gefahr ausgeht? Wohl eher nicht.
Wir müssen aber damit rechnen, dass die Beschleunigung der Lebenswelt, die wir jetzt alle kennen, alles wird immer schneller, hat ja sehr viel zu tun mit einer Intelligenzexplosion im Menschen. Das war ja meine Überlegung, dass das um ein Vielfaches, also wie man heute so sagt, exponentiell zunehmen wird durch die Verkleinerung von Chips. Und wenn Quantencomputer kommen, haben wir ein ganz anderes Problem. Das heißt, wir müssen die KI-Thematik in der Brutalität, die sie mit sich bringt, auch diskutieren. Die schwache KI wird im Einsatz für uns ununterscheidbar von der starken sein. Da denkt niemand in meinem Gerät. Ich werde es aber nicht mehr erkennen können.
Und dann lieferte Professor Markus Gabriel noch ein Statement, das man in solcher Deutlichkeit nur selten hört. Soziale Netzwerke, das haben wir vorhin schon gehört, sind Plattformen, in denen auch KI-Systeme zum Einsatz kommen. Und auch wenn derzeit kaum ein Unternehmen, keine Behörde und keine Bildungseinrichtung auf die Nutzung solcher sozialen Netzwerke verzichten will, ist die Meinung des renommierten Philosophen hier eindeutig und ganz klar.
Ich halte keinen Gebrauch der derzeit vorhandenen, bekannten großen sozialen Netzwerke für moralisch vertretbar und bin deswegen, als ich gesehen habe, mir war das nicht klar, als letztes Jahr die Pandemie beging, wie das Ansteigen von Fake News war, selbst bei wirklich renommierten amerikanischen Kolleginnen und Kollegen, was ich da wahrgenommen habe in die verschiedensten Richtungen, hat mich ganz entsetzt und deswegen habe ich nochmal genauer in diese Strukturen geschaut. Ich halte das für nicht rettbar und habe zu meiner Zufriedenheit auch vor 2 Jahren das Ende von Facebook bis spätestens 2030 vorhergesagt und höre jetzt teilweise aus dem Expertenumfeld, dass zum Glück das Wirtschaftsmodell von Meta wahrscheinlich hoffnungslos ist. Also aus der Computerspielszene sagt man mir, Meta wird nicht überleben, das könnte dann das Ende sein. Also ich habe da wirklich die dezidierte Meinung, dass keine Behörden und keine Bildungsinstitutionen und so weiter in diesen Umfeldern tätig sein sollten. Damit liefern wir Daten und lassen uns ein auf Manipulationssysteme, die meines Erachtens der liberalen Demokratie schaden. Was nicht heißt, dass wir nicht stattdessen es keine sozialen Netzwerke bräuchten, die Qualitätsstandards erfüllen. Also das wäre meine Position, die Gatekeeper-Position. Also es spricht überhaupt gar nichts gegen gut durchdachte digitale soziale Netzwerke. Die derzeit vorhandenen sind aber eher Waffen und insbesondere auch nicht im europäischen Interesse.
Ja, und damit sind wir am Schluss dieser ersten Folge der zweiten Staffel des Podcasts Zukunftsforum Weiterbildung mit dem Thema Ethik und Moral. Welche Schlüsselrolle spielen Sie im Bildungsprozess angekommen? Veranstalter des Zukunftsforums ist die Supportstelle Weiterbildung Qualis NRW in Kooperation mit dem Landesverband der Volkshochschulen von NRW und dem Gütesiegelverbund Weiterbildung. Wenn Sie bei einer der nächsten Veranstaltungen auch gerne selber dabei sein möchten, dann gibt es eine Website, auf der Sie weitere Infos finden, und es kommt eine Internetadresse und die heißt supportstelle-weiterbildung.nrw.de. supportstelle-weiterbildung.nrw.de. In der nächsten Folge geht es auch um Ethik und Moral und ihre Verbindung zum Thema Weiterbildung, dann konkret mit einem Gast aus der Weiterbildungspraxis. Das war's. Mein Name ist Michael Stein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns.